Ja, ich meine, heute haben wir so eine Vorlesung, da schließen wir fast das klassische Programmieren ab. Also noch nicht ganz, aber wir haben ein Drittel des Semesters schon um. Ja, ist Ihnen das klar? Ich meine, so ratzfatz geht das dann. Also ich finde, das ist zu laut. Aber so geht es. Ich spreche dann auch lauter gleich. Heute geht es um den zweiten Teil der Kontrollstrukturen, und zwar um Prozeduren und Funktionen und dann dieses kleine Konstrukt Rekursion. Und da hängen viele, viele Konzepte dran, die werden wir kennenlernen. Was kennen wir überhaupt schon von Kontrollstrukturen? Das, was wir am Montag gemacht haben, das waren if, then, else, elif, Konstrukte und Schleifen, while und vorschleifen. So, und diese Kontrollstrukturen, die wollen wir jetzt heute erweitern. Und Sie sollen Unterprogramme kennenlernen und verstehen, warum diese nützlich sind. Sie sollen natürlich in die Lage versetzt werden, diese Unterprogramme selbst zu realisieren. Ja, und den Unterschied zwischen Funktionen und Prozeduren kennenlernen. Dann etwas ganz Wichtiges, was eigentlich jede Programmiersprache dann auch kennzeichnet, sind die Mechanismen zur Parameterübergabe. Und die müssen Sie für Python speziell kennenlernen. Python hatte einen modernen Mechanismus, der aber ein bisschen, schwer verständlich ist. Nicht wirklich schwer, aber den man sich erarbeiten muss. Und dann sollen Sie zur Iteration eine zweite Möglichkeit der Wiederholung von Anweisungsfolgen kennenzulernen, den wir Rekursion nennen. Und auch den Unterschied und die Zusammenhänge zwischen Iteration und Rekursion. Und ein paar rekursive Grundstrukturen noch kennenlernen. Also ein durchaus anspruchsvolles Programm, das hier nochmal aufgeschrieben ist. Darum geht es und springen wir rein. Schon in den 50er Jahren des letzten Jahrtausends, kann ich sagen, toll, ne? Also da hatte man sich überlegt, dass es doch ganz geschickt wäre, neben freien Zeilen oder so, die man zur Strukturierung von Programmen nutzen kann, neben Kommentaren, auch kleine Programmblöcke zusammenzufassen, unter einem Namen dann eben. Und das wollte man dann eben auch zur Abstraktion nutzen, also einerseits strukturieren, große Programmtexte. Stellen Sie sich vor, große Programme haben durchaus 100.000 Programmzeilen. Da mögen Sie nicht immer oben anfangen, wie in einem Buch, ja, und das bis zu der Stelle lesen, wo Sie sind, sondern Sie möchten irgendwie Strukturen haben, Kapitel oder so etwas. Und das können Sie mit Unterprogrammen machen. Auch zur Abstraktion. Sie können dann solche Sachen benennen und sagen, dieses Unterprogramm macht XY-Funktion. Ganz wichtige Sache, da kommen wir am Montag nochmal drauf, zur Modularisierung. Wir hatten die erste Softwarekrise, so Anfang der 60er Jahre, wo die Leute merkten halt, das mit dem Programmieren ist tatsächlich noch eine Kunst, und wenn ich es nicht richtig anstelle zu der Zeit, dann wird das irgendwie zu kompliziert. Und noch viel schlimmer, IBM war das damals, der massiv in die Krise geriet. Es nützt überhaupt nichts, mehr Leute in das Projekt zu geben, weil die absorbieren so viel Zeit wieder von den schon Wissenden, wie man das aufbauen wollte, dass im Endeffekt, obwohl doppelt so viele Leute arbeiteten, keine Performance-Gewinn entstand, also nicht mehr herauskam als zuvor. Also ganz dramatische Situation, und da hat man sich überlegt, was kann man machen, und eine der ersten Methoden war die Modularisierung. Und last not least, das ist nicht so wirklich wichtig, was heißt nicht so wichtig, aber wir sind faul, wir Informatiker, und das ist auch gut so. Und weil wir faul sind, wollen wir so wenig wie möglich schreiben. Ja. Also Eleganz ist sonst bei Ihnen vielleicht was anderes, aber in der Informatik ist Eleganz immer Kürze. Also was kurz ist, ist schön. Ist doch einfach, sich das zu merken. So, und das wollten wir eben reduzieren, so wenig wie möglich Programmcode schreiben. So, und was ist jetzt das Prinzip? Das Prinzip ist einfach, ich fasse eine Folge von Anweisungen, die Sie ja alle schon schreiben können, zusammen und gebe den dieser Zusammenfassung einen eigenen Namen. Weil es dann wichtig ist, wenn ich das auch mehrfach benutzen will, dass ich sage, okay, da möchte ich Parameter oder bestimmte Variablen übergeben. Ich möchte jetzt sagen, okay, jetzt das erste Mal führe das mit dem Wert 2 aus, das nächste Mal mit dem Wert 5, dann mit dem Wert 8 und so weiter. Das heißt, ich muss es parametrisieren können. Und das ist eigentlich schon alles. Und ich muss natürlich, ja, nicht alles, ich muss natürlich irgendwie Werte noch zurückbekommen, auf irgendeine Art und Weise. Denn, ja, ich weiß nicht, dass Sie, den Witz kennen Sie wahrscheinlich noch nicht, aber was ist ein WOM? Was ist denn ein ROM? Ein ROM ist, in der Hardware werden Sie das kennenlernen, ein Read-Only Memory. Und der Informatiker-Spaß dann ist, was ist ein WOM? Ein Write-Only Memory. Was haben Sie aber davon? Nix. Weil Sie können zwar allen Müll da abladen, alternativ können Sie aus der Unix-Terminologie auch das Device 0 nehmen. Sie können da alles reinschreiben, ist vollkommen egal, Sie kommen nie wieder dran. Ja. Und genauso ist es natürlich hier, das wollen wir natürlich nicht haben, das heißt, wir wollen irgendwie Ergebnisse zurückhaben. Also das ist noch wichtig. Gut, klar, wir haben uns das ja immer angeschaut, okay, wir schauen uns das dann an. Wir nennen diese Dinger Subroutines, Unterprogramme. Und dann gibt es eben zwei Stufen. Nämlich die eine Stufe ist, diese Subroutines zu definieren. Zu sagen, okay, unter diesem neuen Namen, ja, mit diesen formalen Parametern möchte ich diesen Code zusammenfassen. Schauen wir uns gleich genau an. Und dann im zweiten Schritt dieses Subroutine benutzen. Im ersten, beim Definieren, nennen wir das, was in der Klammer steht, formale Parameter. Das ist nur eine Terminologie, nichts Formales, also nichts von Georg Schnittke oder so. Beim Aufrufen werden diese formalen Parameter dann einfach ersetzt durch die aktuellen Parameter. Im einfachsten Falle A ersetzt X, B ersetzt Y und so weiter. Okay. Und so notieren wir das dann im Ablaufplan. Wir sagen nicht mehr, da ist eine Folge von Befehlen mit Schleifen und was weiß ich, ja, sondern wir sagen einfach, rufe diese Subroutine auf. Und wir kennen ja auch schon einige, zum Beispiel Längs, ja, ist eine Funktion. Das heißt, das kann man schon nutzen. Print ist eine Funktion, ID ist eine Funktion. Alles dies werden wir dann in Zukunft auch nutzen. So, jetzt kommen wir zu einem der ersten, zu einem kritischen und in verschiedenen Programmiersprachen unterschiedlich gelösten Vorgehen. Nämlich, wie genau werden die Parameterwerte übergeben? Das heißt, beim Aufruf schreibe ich in der Klammer, schreibe ich ja einfach hinein bestimmte Werte und die sollen die formalen Parameter ersetzen oder überschreiben, wenn Sie so wollen. So, und das müssen wir in irgendeiner Form genau betrachten, denn wir müssen wissen, was da passiert. Zweiter Punkt ist, nicht nur die Übergabe von Parameterwerten, sondern auch die Rückgabe von Ergebniswerten müssen wir klären. Und etwas, was ganz wichtig ist, was wir am Montag dann aber nochmal genauer betrachten werden, der Compiler oder der Interpreter vergleicht und überprüft bei der Parameterübergabe, ob die vom Typ her passen. Also ob die Anzahl der Parameter passt. Ja, wenn Sie eine zweistellige Funktion haben, wo Sie zwei Parameterwerte haben, müssen Sie auch zwei Parameter angeben. Und nicht nur einen. Und nicht drei. Das heißt, er überprüft die Anzahl, stimmt das? Und auch für jeden Parameter stimmt der Typ. So, das mag Ihnen jetzt ein bisschen blöd erscheinen, weil dann macht er wieder Patsch, rote vier Zeilen und ja, Sie müssen dann den Fehler suchen. Aber genau das ist der Punkt, wie man früh die Fehler erkennt. Und jeden Fehler, den man früh erkennt, das ist ein vergleichsweise günstiger Fehler. Den kann man schnell korrigieren. Wenn das Programm dann erst ausgeliefert ist, abgegeben ist, das kennen Sie auch, können Sie es nicht mehr korrigieren. Dann bewertet der Tutor das. Okay, also es geht um die Früherkennung von Fehlern und das passiert hier durch die Typprüfung bei der Übergabe der Parameter. Und damit habe ich mehr als eine Strukturierung erreicht. Ich habe eben auch in die Hand bekommen, einen Mechanismus, Fehler früh zu erkennen. Und das können Sie noch nicht voll begreifen, aber das ist was irre Wertvolles. Betrachten Sie es rein menschlich. Wenn Sie bei einem Kandidaten oder Freundinnenkandidatin oder Kandidat sehr früh feststellen, hey, der passt nicht zu mir, dann ist das überhaupt kein Problem. Ist das viel später mit 1000 Krisen und was weiß ich. So ist das hier auch. Früh erkannt, Gefahr gebannt. Nicht erkannt, Trouble. So, und darum schauen wir uns das jetzt genauer an. Und in der Entwicklung haben wir vor allen Dingen zwei Typen kennengelernt. Ja. Es gab am Anfang noch einen weiteren, nämlich den Namensparameter. Das wurde aber nur in Algol 60 und Nicobar genutzt und werden wir jetzt gar nicht mehr betrachten, welche Probleme es da gab. Also Algol 60 ist aus den 50er Jahren, obwohl, naja, Algol ist aus den 50er Jahren, Algol 60 war dann 1960 fertig. So alt, das sind Ihre Eltern ja jünger. Brauchen wir nicht unbedingt genau verstanden haben, wie das geht. Aber zwei haben sich gehalten, die auch in der Frühzeit entwickelt wurden, nämlich Call by Value und Call by Reference. Und die müssen wir genau kennenlernen. Entsprechend nennt man dann die Parameter auch Wertparameter, also Value gleich Wert, oder Referenzparameter. Was wir jetzt in Python dann kennenlernen, ist etwas echt Geschicktes. Es ist nämlich eine Mischung aus Wertparametern und Referenzparametern. Also müssen wir zunächst erstmal verstehen, was ein Wertparameter ist und dann verstehen, was ein Referenzparameter ist. Und dann können wir im nächsten Schritt sagen, okay, aber Python macht das so oder so oder so. Nämlich mit Call by Object. So, Call by Value. Diese Parameter erlauben es, Werte zu übergeben, also in die Funktion, in die Subroutine hinein, erlauben es aber nicht, Werte zurückzugeben. Okay, wenn wir die also benutzen, müssen wir einen anderen Mechanismus für die Rückgabe der Werte haben. Denn viele Funktionen müssen Werte zurückgeben, sonst sind sie unsinnig. Okay. Das Schöne ist, ein Aufruf mit diesen Parametern, die verändern diese, also ich rufe eine Prozedur auf und dann wird in dem Moment Der Wert eines Ausdruckes, also der Parameter, kann auch ein ganzer Ausdruck sein, bestimmt und ausgerechnet. In dem Moment, wo ich aufrufe. Und das kann natürlich durchaus an verschiedenen Stellen im Programm ein verschiedener Wert sein. Okay? Und dieser Wert, der dann da ausgerechnet wurde, der wird dem formalen Parameter, das heißt der Parameter, der in der Definition steht, schauen wir uns jetzt gleich genau an, zugewiesen. In Klammern, ist der aktuelle Parameter eine normale Variable, also eine einfache Variable, solche, die wir bisher kennen, alle sind so, so entsteht eine Kopie. Wo ist die Kopie? Na, die Kopie steckt jetzt in dem formalen Parameter. Das heißt, da findet tatsächlich das statt, was Sie als Unterzuweisung kennen. Der Wert des aktuellen Parameters wird dem formalen Parameter zugeordnet. Und jetzt etwas Wichtiges, was wir eben auch haben wollen, das ist nämlich Kapselung. Ich kann aus dem Unterprogramm heraus nicht einen Wert im Hauptprogramm ändern, sondern Sie sagen, wir schauen uns das jetzt gleich im Detail an, dieser aktuelle Parameter wird dem formalen Parameter zugeordnet, aber nicht umgekehrt. Der formale Parameter wird nie dem aktuellen Parameter zugeordnet. Der aktuelle Parameter bleibt so, wie er ist. Wenn Sie wollen, der aktuelle Parameter steht auf der rechten Seite eines Ausdrucks und nur der formale Parameter wird geändert. Und das ist wieder stark, weil das nämlich uns sagt, okay, ich übergebe etwas mit Wertparametern, keine Gefahr, dass ich so eine versteckte Fehlerausbreitung habe. Der eigentliche Fehler, den habe ich da in dem Unterprogramm gemacht, aber nachher wirksam oder sichtbar für mich wird er da in dem Hauptprogramm. Das ist nämlich eine Katastrophe. Das ist eine wirkliche Katastrophe. Weil dann wird das Fehlersuchen schwer. Genau. Und darum geht es. Wir erreichen damit Kapselung und das wollen wir auch. Im Gegensatz dazu Referenzparameter. Auch die eignen sich zur Übergabe, aber auch zur Rückgabe von Werten. Warum? Weil der Compiler nicht den Wert selbst übergibt oder ausrechnet in dem Moment, sondern nur eine Referenz auf den Wert. Wenn Sie so wollen, nicht ganz korrekt, also im C oder C++ sind kein Zeiger, aber eine Referenz, so wie wir es jetzt bei Variablen auch schon haben. Wir sagen ja, eine Variable besteht aus Namen, aus Wert und Typ, ja, und das wird zusammengepackt in einem Objekt, das wir dann Variable nennen, mit einer Referenz. Beim Aufruf des Unterprogramms wird die Referenz und nicht der Wert als aktueller Parameter an den formalen Parameter übergeben. Oder der formale Parameter hat jetzt die Referenz, das heißt, wenn Sie so wollen, diesen Zeiger auf den aktuellen Parameter. Kann damit auch zugreifen. Das hat aber die Wirkung, dass jede Operation, insbesondere auch die Zuweisung zu einem formalen Parameter, jetzt auch den aktuellen Parameter verändert. Und das ist natürlich nicht so ganz prickelnd, weil damit eine Veränderung von Werten im rufenden Programm stattfindet. Und nicht nur lokal. Und das ist das Potenzial für Fehlerausbreitung. Aber positiv, dieser Mechanismus kann zur Rückgabe von Ergebnissen genutzt werden. Weil ich ja nur eine Referenz zurückgebe und dann kann ich damit auch Werte zurückgeben. Also das nochmal gegenübergestellt. Methoden zur Parameterübergabe. Wir haben Call by Value, Das ist der Wertparameter rechts und wir haben Call by Reference. Das sind die Referenzparameter. Formale Parameter. Was kann formal in der Unterprogrammdefinition stehen? Bei beiden dasselbe, sowohl einfache Variablen, alles das, was wir kennen, aber auch strukturierte Variablen kennen wir schon ein bisschen, kennen wir aber nur String bisher. Ist ja aus Zeichen zusammengesetzt. Okay, werden wir aber noch eine Menge weiterer Sachen kennenlernen. Die aktuellen Parameter können sein Variablen bei Call by Reference, aber keine Konstanten oder keine Ausdrücke. Weil würde ich da Konstanten reinschreiben, würde ich im Unterprogramm denken, okay, ich kann sie verändern. Ich kann sie aber nicht verändern, dann knallt es später. Und das will man natürlich nicht. Man will diesen Überprüfungsmechanismus haben. Dasselbe eigentlich Ausdrücke. Ja, das ist aber sehr praktisch, eben auch nicht nur einen fertigen Wert übergeben zu können, sondern einen ganzen Ausdruck. Okay. Bei den Wertparametern ist das kein Problem, weil da kann genau zum Zeitpunkt des Aufrufs dieser Ausdruck ausgewertet werden und gut ist. Und dann habe ich diesen einen Wert und diesen Wert, den übergebe ich an den formalen Parameter. Die Übergabe bei dem Referenzparameter passiert als Referenz, also gewissermaßen mit einem Zeiger. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn ich große Datenstrukturen habe. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Bild, ist zusammengesetzt aus Pixel, also aus Picture Elements, und Sie wollen so ein ganzes Bild mit all den Pixeln übergeben. Ja, das ist ganz schnell mal ein paar Megabyte groß. Und das als Referenz zu übergeben, sind, ja, was weiß ich, 5-6 Bytes, irgend so etwas. Das als Wert zu übergeben, sind diese Megabyte. Viele Daten zu übergeben, ist Aufwand. Also wäre das ideal, das als Referenz zu machen. Außerdem als Referenz entsteht keine Kopie. Ich habe ja gesagt, beim Wertparameter entsteht eine echte Kopie. Das heißt, da wird dann der Wert des rufenden, aktuellen Parameters kopiert zum formalen Parameter, hin zum formalen Parameter. Formaler Parameter ergibt sich aus aktuellen Parametern. Und damit entsteht eine Kopie. Und wenn Sie viele, viele, mit vielen, vielen Bildern hantieren, ja, wäre das halt zickig. Ne? Ganz, ganz viele Bilder kopieren, wäre viel, viel Aufwand. Der Unterschied ist der, woran Sie es erkennen oder als Fehlermeldung auch ausgegeben bekämen. Die Zuweisung an Parameter innerhalb des Unterprogramms ist bei Referenzparametern möglich. Da kann ich sagen, dieser formale Parameter ergibt sich aus, also Gleichheitszeichen in diesem Fall. Ist bei Wertparametern manchmal, ich sag mal, geduldet. Ja, aber bei der Rückkehr aus dem Unterprogramm wird es auf jeden Fall nicht zurückgegeben. Darum steht hier möglich oder verboten. Die meisten Programmiersprachen verbieten es und sagen, Quatsch, Zuweisung an dem Parameter ist verboten. Geht gar nicht. Weil, das wäre ja ein Austricksen von uns selbst, ich würde eine Zuweisung machen, denke, das ist jetzt in dem Parameter, aber es wirkt sich gar nicht weiter aus. Okay. Rückgabe eines Wertes an den aktuellen Parameter bei Unterprogrammende, bei Referenzparametern ja, bei Wertparametern nein. Damit erreichen wir bei Wertparametern eine echte Kapselung. Mit anderen Worten, zur Benutzung, das heißt als Tipp, so oft wie möglich, und das gilt für jede Programmiersprache, so oft wie möglich Wertparameter, Call by Value benutzen. Weil das gibt Sicherheit, vermeidet Fehlerausbreitung und so weiter. Und nur dann, wenn ich es unbedingt brauche, einen Call by Reference benutzen. Okay, Sie benutzen jetzt gerade, also er fragte, er möchte einen Parameter an eine Funktion übergeben. Damit benutzen Sie jetzt schon einen Begriff, den wir noch nicht genau geklärt haben. Sie müssen, ist zwar richtig, das kann man fragen, werden Sie auch jetzt sofort eine Antwort für bekommen, aber wir sprechen im Moment nur von Unterprogrammen. Also Sie können prinzipiell, wenn es die Programmiersprache erlaubt, wählen, wollen Sie den Mechanismus benutzen, also Call by Value, oder wollen Sie den Mechanismus benutzen, Call by Reference, oder wollen Sie den Mechanismus benutzen, Call by Value. Ja? Prinzipiell. Okay. Und jetzt kommt genau Ihr Begriff, nämlich Funktionen oder Prozeduren. Funktionen nennen wir solche Unterprogramme, die einen Wert errechnen und die dann diesen Wert als Wert des Ausdrucks, schreiben wir Sinus x, das ist offensichtlich eine Funktion, das berechnen und Sinus x durch diesen Wert ersetzen. Das heißt, da ersetzt sich wirklich ein Wert, das ist eine Form der Rückgabe eines Wertes. Sie schreiben Sinus x dahin. Was macht der Compiler? Der ruft das Unterprogramm für Sinus x aus, errechnet das Ergebnis und setzt anstelle des Ausdrucks Sinus x in Ihrem großen Ausdruck jetzt den Wert ein. Da können Sie dann einfach auch a gleich 1 minus Sinus x rechnen. Was passiert? X wird genommen, wird der Funktion Sinus übergeben, dann kommt da irgendein Wert raus, meinetwegen 0,5, und der wird jetzt anstelle des Sinus x eingesetzt. Und dann kann ich den Ausdruck weiter auswerten. Das sind Funktionen. Also bei Funktionen wird der Funktionsausdruck ersetzt. Okay? Bei Prozeduren dagegen, und da kennen wir auch einige, und das wäre zum Beispiel etwas von Length, Length eines Strings, Länge eines Strings. Ja? Da kriege ich dann wirklich einen Wert heraus, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, ja? Und genau anstelle von Length von einem String habe ich dann diesen Wert stehen. Eine tatsächliche Ersetzung an der Stelle. Prozeduren hingegen führen eine Aktion aus. Die können Parameter haben, also ein Print ohne Parameter wäre blöd, weil ich ja nicht weiß, was ich dann ausdrucken soll, aber sie müssen auch nicht unbedingt etwas haben. Ich kann zum Beispiel am Betriebssystemzustand etwas verändern wollen, dann habe ich eine Funktion, die möglicherweise gar keinen Parameter hat. Ja. Das ist egal. Also es werden durch eine Prozedur Zustandsänderungen bewirkt. Ja? Zustandsänderungen möglicherweise auch in dem laufenden Programm. Nämlich, wenn ich so etwas mit einer Call-by-Reference-Variable ausführe, dann habe ich eine Änderung in meinem rufenden Programm bewirkt. Okay. So. Und das ist jetzt wichtig, wir wollen jetzt sofort zu Python gehen. Das, bisher war es allgemein, allgemeine gilt, alles das, was ich bisher gesagt habe, gilt für alle Programmiersprachen. Sie müssen nur wissen, dass genau diese Konzepte, die jetzt genau ausgewählt wurden, dass die kennzeichnend sind für die Programmiersprache. Das heißt, die eine Programmiersprache hat das Konzept, die andere das, die dritte Programmiersprache bietet beides oder mehrere Sachen an. Und das müssen wir dann auch lernen. Das Konzept des Unterprogramms reflektiert sehr, sehr stark auch das Programmierparadigma. Da werden wir dann später nochmal drauf zu sprechen kommen. Okay. Wenn Sie also eine neue Programmiersprache lernen, wird es immer dazu gehören, das Konzept der Parameterübergabe und Rückgabe genau zu verstehen. Weil haben Sie das nicht genau verstanden, haben Sie entweder merkwürdige Nebeneffekte, Sachen, die Sie gar nicht programmieren wollten. Das heißt, Sie müssen ganz genau hinschauen, wie ist das? Und das nochmal, das ist mir ganz wichtig. Python ist ein Beispiel einer Programmiersprache, das Sie jetzt erlernen müssen. Wichtig für Sie ist aber, das als Beispiel zu nehmen und auf diesen Kenntnissen die richtigen Schubkästchen hier im Kopf zu haben, in denen Sie jetzt weitere Programmiersprachen dann vergleichsweise leicht reinstecken können. Sie brauchen jetzt 3-4 Monate, um diese Sprache einigermaßen zu erlernen. Sie müssen es später innerhalb einer Woche eine neue Programmiersprache recht gut können. Nicht beherrschen, aber recht gut können. Gut, jetzt zu Python. Einige Funktionen in Python kennen wir ja schon. Print haben wir recht häufig schon benutzt. Length von Länge von Strings zum Beispiel. Da kann man eben beliebige Objekte auch reinstecken, werden wir ja noch weitere kennenlernen. Und diese Funktionen, all die wir bisher kennengelernt haben, waren sogenannte Built-ins. Das heißt, mit irgendeinem Mechanismus werden die uns zur Verfügung gestellt. Und auch die Namen dafür, denn die Namen sind bekannt. Gut. Wir wollen jetzt aber eigene Funktionen bauen. Also wir sind so eitel. Wir wollen unsere eigene, ganz private Funktion. Wir wollen nicht nur aus diesem Baukasten auswählen, sondern wir wollen unsere eigene bauen. So, und das geht in Python recht einfach. Egal, ob wir eine Funktion, eine Prozedur, später auch irgendeine Methode, das wäre im Rahmen der Objektorientierung, bauen wollen, egal was, wir benutzen immer das Schlüsselwort def, define. Da sehen Sie wieder die Sparsamkeit dieser Informatiker. Ja? Es ist Ihnen sogar zu viel, define zu schreiben, dann schreiben Sie nur def. Aber das ist ja einmal definiert und ist so. Nach dem def kommt der Name der Funktion, die ich festlegen will. Ich nenne sie hier mal als Beispiel add. Und dann sage ich, Klammer auf, erster Parameter, Komma, zweiter Parameter, Komma und so weiter. Kann beliebig viele Parameter angeben, Klammer zu, Doppelpunkt. Immer dieser Doppelpunkt besagt, jetzt beginnt ein neuer Codeblock. Führt also in Idle auch automatisch zu einer Einrückung. Doppelpunkt Return, also Doppelpunkt neue Zeile, würde einrücken. Genau das ist hier so. Und Einrückung geschieht mit 1, 2, 3, 4 Blanks. Und dann kommen bestimmte Kommandos, beliebige, all das, was Sie bisher kennengelernt haben und noch viel mehr, kann da jetzt stehen. Zum Beispiel als erstes Kommando print x und y. Okay, da werden nur mal die übergebenen Parameter ausgedruckt. Typisches Vorgehen, dieses print nach einem Aufruf zu machen, ist, um Fehler zu suchen. Da sehen Sie dann genau, welche Werte habe ich denn eigentlich übergeben. Ja? Oder welche Werte wurden für x und y angesetzt. Und dann ein weiteres Schlüsselwort, was Sie benutzen dürfen, können, aber nicht müssen, ist das Return. Return heißt ja eigentlich nur zurückkehren. Return hat aber eine Wirkung, nämlich es ersetzt den Ausdruck add, Klammer auf, x, y, Klammer zu. Es passiert tatsächlich eine Ersetzung durch den hinter dem Return angegebenen Wert. in diesem Fall hinter dem Return angegeben ist x plus y. Also wird add x, y ersetzt durch die Summe von x plus, also x und y. Es passiert da wirklich eine Ersetzung. Also return, interessant, da kann wieder ein Ausdruck stehen, nicht nur eine Variable. Ja, da kann alles Mögliche stehen und dann wird es oben ersetzt. Das add x, y wird im rufenden Programm dann ersetzt. Okay, noch ein paar Hinweise hier. Return ist optional. Sie können es auch weglassen. Okay, dann haben Sie aber keine Funktion, das heißt, diese Ersetzung findet nicht statt. Diese Wertersetzung, nämlich dass das add, xy jetzt durch einen Wert ersetzt wird, findet dann nicht statt. Return kann in einem Unterprogramm auch mehrfach vorkommen. Es schließt, aber beendet immer das Unterprogramm. Macht also immer einen Abschluss. Gut. Übrigens, die Liste der formalen Parameter darf auch leer sein, wenn Sie eine Funktion haben, die keine Parameter hat. Ja? Ja. Klar, weil dann wird ja keine Funktion, also es findet keine Wertersetzung statt, ja? Das kommt darauf an, was Sie wollen. Die Frage ist, ist es stilistisch besser nur, also ist es gewissermaßen eine Empfehlung, damit ich es den Kolleginnen erleichtere, den Code zu lesen, oder hat das irgendeine Bedeutung? Es hat eine Bedeutung. Wenn Sie eine Prozedur schreiben wollen, das heißt, irgendwo wird ein Zustand verändert oder so etwas, dann brauchen Sie keinen Return und dann benutzen Sie es auch nicht. Ja? Okay. Hier noch ein paar Anmerkungen zur Return-Anweisung. Gibt also einen Wert aus der Funktion zurück und beendet aber auch gleichzeitig die Ausführung des Unterprogramms. Sie können nicht Return schreiben und dann sagen, glauben, es geht nochmal weiter, sondern an der Stelle wird das Unterprogramm beendet. Okay. Wird kein Wert angegeben oder wird die Return-Anweisung weggelassen, so hat in Python jetzt, so haben wir ja eine Prozedur, aber in Python wird trotzdem etwas zurückgegeben, nämlich dieser Typ None. Also None heißt in diesem Fall nichts, ja. Also None heißt immer nichts, aber besonders hier. Was das genau bedeutet, schauen wir uns in einer Woche an. Es können in einer Funktion mehrere Returns stehen, also unter der einen Bedingung geben Sie da einen Wert zurück, unter anderen Bedingung geben Sie da einen Wert zurück und so ist alles erlaubt. Und jetzt muss man auch wissen, jetzt gibt es natürlich auch Sachen, wo ich mehrere Werte als Ergebnis habe, wie mache ich das? Das mache ich mit Hilfe eines Tupels, den wir genau in einer Woche kennenlernen. Also das geht in Python auch, im Moment können wir aber nur einen Wert zurückgeben. So. Wir müssen das jetzt ein bisschen in Form von Beispielen einüben, weil ich weiß, das war schon alles sehr abstrakt, was ich bisher gesagt habe. Ich hoffe, es war mehr oder weniger fehlerfrei, aber nicht alles komplett zu rezipieren in dem Moment. Und jetzt anhand der Beispiele, würde ich sagen, wird das aber klar. Jetzt erinnern wir uns wieder an diese wohldefinierte Funktion add. Da hatten wir sie ja definiert. Die druckt als erstes aus xy und macht dann einen Return mit x plus y. Naja, jetzt führe ich das mal aus. Ich schreibe a gleich 1 plus add 3,4. Was passiert? Na, er echot die Parameter 3 und 4. Das war das Print. Ich hätte das wirklich machen sollen, dass ich hier die Definition nochmal zeige. Ja? Er echot das einfach und gibt aus, was habe ich als Parameterwert übergeben. Okay? Und wenn ich mir jetzt A anschaue, ist A gleich 1 plus 3 plus 4. 1 plus 3 plus 4 ist, haben Sie lange dran geübt, mindestens ein halbes Jahr, 8. Denken Sie zurück, rechnen im Zahlenraum von 1 bis 10, war mal ein Problem, jetzt hoffe ich nicht mehr. 1 plus 3 plus 4, das ist genau das, was gerechnet wird, es kommt 8 raus. Und siehe da, es macht genau das, was wir wollen. Noch eins zur Terminologie. Hier an dieser Stelle ist die Reihenfolge der Parameter wichtig. Das heißt, der erste Parameter, diese 3, wird dem ersten Parameter in der Definition, nämlich dem x, zugeordnet. Also x ist jetzt 3, wenn das Unterprogramm läuft. Und y ist gleich 4, wenn das Unterprogramm läuft, also nach dem Aufruf dieser Funktion, at 3,4. Okay, also x gleich 3, y gleich 4 und a wird dann 1 plus 3 plus 4. Ja, eigentlich ganz einfach. Wir nennen dann aber diese Parameter, wo es auf die Position ankommt, wo stehen sie in der Definition? Stehen sie vorne, stehen sie in der Mitte, stehen sie hinten, nennen wir Positionsparameter. Okay? Der Typ wird auch geprüft, passt der nicht, so würden Sie einen Type-Error an der Stelle bekommen. Und das ist wichtig. Also wenn Sie erwarten an irgendeiner Stelle einen String und Ihr Hauptprogramm übergibt an der Stelle aber einen Integer, Patsch. Ja, Fehler. Und das ist gut, dass das gleich gesagt wird. Machen wir ein... Okay, hier habe ich es nochmal gemacht, hatte ich eben nicht gesehen, dass es auf der nächsten Folie war. Da ist genau die Definition, steht daneben. Wenn Sie hier eine Funktion benutzen, müssen Sie vorher, und das ist wichtig, diese Funktion bekannt gemacht werden. Das heißt, so ein typischer Aufbau eines größeren Programms ist, am Anfang werden alle Funktionen definiert. Weil sonst ist der Name add nicht bekannt. Schon gar nicht das, was Sie damit machen wollten. Gut, also das zuerst und also es muss da so stehen. So, die aktuellen Parameter dürfen Ausdrücke sein. Wir bleiben bei derselben Funktion, schreiben a gleich 8 plus 2. Okay, also a hat den Wert, wenn ich das 8 plus 2 ist, wir sind noch im Zahlenraum 1 bis 10. Das ist immer noch erste Hälfte des ersten Schuljahres. Ist 10. Und dann der zweite Parameter, nämlich y, ist 8 dividiert durch 4, ist was? 2 Punkt. Na ja, sehr. Also, gut. Und geht aber, ja, nun, Sie wissen auch warum. Warum geht's? Ja, das ist richtig. Deshalb ist das so, aber warum funktioniert das so? Nämlich, dass hier 12 herauskommen. Stimmt das denn? Ja, er sagt so, ganz verbissen. Was müsste rauskommen? 12.0, sehr gut. Warum? Die Coercion geht vom Integerwert zum Float. Jo, und nicht umgekehrt. Ja, okay. Also hier ein Fehler hier drin. Gut. Ja, ich müsste mir immer gleich meinen Fehlerzettel hinlegen und dann einmal alles. Aber ich merke mir das. Die Frage ist nur, ob ich das heute Nachmittag noch weiß. Und okay. Also offensichtlich werden in diesem Beispiel die Werte der Ausdrücke, also 8 dividiert durch 4, berechnet. Nochmal, das ist jetzt nicht unbedingt, natürlich ist das ein Fehler hier, aber wodurch entsteht der? Weil dieses Beispiel habe ich eben auch schon zu Zeiten von Python 2 gemacht. Und da wäre das richtig gewesen. Und jetzt, patsch. Also das Ergebnis ist nicht richtig, was da rauskommt. Also, aber was hier gemacht wird, ist, dieser Ausdruck 8 durch 4 wird offensichtlich ausgewertet. Sie können also auch, Sie müssen gar nicht das a 8 plus 2 schreiben, sondern Sie können auch add 8 plus 2, 8 durch 4 rechnen. Alles das ist in Ordnung. Ja, jetzt die Schlüsselfrage. Wie macht denn der Python die Parameterübergabe genau? Denn hier haben wir natürlich gleich den Verdacht, ja Gott, das ist doch ganz klar, das ist ein Call by Value. Denn wenn ein Ausdruck übergeben werden darf und der wird ausgerechnet, ist das ein sicheres Zeichen für Call by Value. Weil das 8 plus 2, was soll das denn für eine Referenz sein? Ja, das geht ja nicht. Okay? Steht auch so in unseren Bedingungen drin. So, wie macht es Python jetzt ganz genau? Wir haben den Verdacht, es ist ein Call by Value. Und tatsächlich ist es so, dass Python einen Twitter benutzt. Also der, weiß ich gar nicht, ob der gleichzeitig, also eine Konstruktion, die gleichzeitig beides sein kann, wenn Sie so wollen. Nämlich bei diesen Art von Parametertypen, also einfachen Typen, wie Integer, Float oder auch, was haben wir denn noch? String. Bei diesen einfachen Typen, die sind alle unveränderlich. Schauen wir uns jetzt gleich sofort genau an, was das heißt, unveränderlich. Da wird, sobald ich in Python sage, hier ich definiere eine Funktion, erfolgt die Übergabe mit Call by Value. Damit mit allen Konsequenzen, damit ist auf diese Art und Weise keine Rückgabe eines Wertes möglich. Wie würden wir denn dann eine Rückgabe machen? Naja, zum Beispiel durch das Return. Also die Welt ist eigentlich noch in Ordnung. Und Python ist an der Stelle vergleichsweise sicher, also reduziert die Fehlerausbreitung. Das heißt, übergeben Sie einfache Variablen, passiert da nichts. Bleibt der Fehler gegebenenfalls in der Prozedur. Diese einfachen Variablen sind alle unmutable, also unveränderbar. Es gibt aber auch veränderbare Konstrukte, also veränderbare Konstrukte. Und die müssen wir uns genau anschauen. Da ist es nämlich anders als bei diesen ersten, bei den Unmutables. Gut. Ach, die Unmutable ist, hier habe ich es nochmal als Beispiel gemacht. Also wieder, ich habe jetzt war ich ganz kreativ, ich habe eine neue Funktion definiert und die heißt Spiel. Also define Spiel x, y. Und dann wird x gleich Hallo gesetzt. Okay. Und dann drucke ich print x und y aus. Ich drucke x und y aus und gebe y zurück. Naja, versuchen kann man es ja mal. Wenn ich das eintippe, sagt der Python-Interpreter, okay, jetzt hast du es mir gesagt, ist gut so, jetzt weiß ich es. Deine Funktion Spiel macht genau das. Okay. So, dann rufe ich sie auf. Spiel A. A habe ich vorher errechnet in meinem Programm jetzt. Und dann 8. Und dann ganzzahlig geteilt durch. Nee, Rest. Rest von 8 durch 3. Rest von 8 durch 3 ist 2. Genau. So. Und was macht er dann? Er setzt x, also den anderen formalen Parameter, offensichtlich auf Hallo, habe ich ja auch gesagt, und macht dann dahinter eine 2, nämlich von dieser Restdivision. Also, was hatte ich gesagt? Bei Call by Value-Variablen kommt es auf die Programmiersprache an, ob sie es verbietet, dass einem formalen Parameter ein Wert zugeordnet werden kann. Python verbietet es nicht, meckert nicht, aber gibt ihn auch nicht zurück. Ja? Also da sagt Python nicht, okay, ich spiele nicht mehr mit dir. Darum heißt das Programm ja auch Spielen. So, drucke ich aber A aus, naja, da kommt 10 raus, nämlich A ist nicht dies X. Das heißt, eine Rückgabe von dem aktuellen Parameter, die ja hier, der aktuelle Parameter hier ist ja A, an X, X wird verändert, wirkt sich aber nicht im Hauptprogramm aus. Und das ist wichtig. Gut. Das sind also die Konsequenzen. Offensichtlich wurde A im rufenden Programm nicht verändert. Verhält sich also klar wie ein Call by Value. Mit dem einzigen Sachen, andere Programmiersprachen verbieten tatsächlich noch die Zuordnung eines Wertes. Das können Sie in Python machen. Ist nicht so ganz hübsch, aber geht. Ja, jetzt müssen wir uns aber diesen anderen Fall noch genauer anschauen, nämlich für Mutable Objects. Jetzt haben wir leider noch kein Beispiel für solche Mutable Objects, also müssen wir uns mal schnell eins anschauen. Also ich müsste unheimlich zerhackt vortragen, wenn wir nicht mal so ein bisschen vorgreifen können. Aber Liste hatte ich Ihnen letztes Mal ja mit Blick auf Programmieraufgabe EPR 3 schon kurz dargestellt. Also, Listen werden gekennzeichnet dadurch, dass ich eine Folge von beliebigen Variablen in eine Liste, also in eckige Klammern notiere. Also die Liste gleich 1, 2, 3 ist eine Liste mit 3 Integer-Items, nämlich erstem Item 1 oder nulltem Item 1, erstem Item 2, zweiten Item 3. Gut, die wird dann auch ausgegeben, wenn ich Liste tippe. Liste von 1, ich kann jetzt einzelne Variablen rausgreifen. Hatten wir auch schon, sind genau dieselben Konstrukte wie bei Strings, sagt der Kommiliton. Und er hat recht. So, ich kann jetzt auch ID von Liste machen. ID gibt eine eindeutigen Zeiger auf diese Variable. Eine Identifikationsnummer. Wie, ja. Und diese Identifikationsnummer ist in unserer Implementierung, das ist nicht zwingend vorgeschrieben, ist genau die Speicherzelle, in der das abgespeichert ist. Weil jede Speicherzelle kann ich halt nur einmal belegen und darum macht das Sinn, das als ID zu benutzen. Okay? In diesem Fall heißt es Adresse, aber Adresse ist nicht notwendigerweise. Das kann man aus Praktikabilitätsgründen wählen, es muss aber nicht eine Adresse sein. In Python, also in der In der C-Implementierung von Python, das ist das, was Sie benutzen, da ist es die Adresse. Ja, es müsste das aber nicht sein vom Konzept her. Und da kann ich jetzt einzelnen Elementen neue Werte zuordnen. Also wenn Sie das mit String ausprobieren, patsch, geht nicht. Sie können nicht einzelne Buchstaben in einem String ersetzen. Aber in einer Liste können Sie das. Sie können also jetzt das erste Element ersetzen, Liste von 1 gleich 5, und sonst bleibt alles gleich. Das heißt, wir sagen, es findet eine Veränderung in place statt. Also genau an dem Platz. Denn die ID bleibt dieselbe. Ja? Die ID bleibt wirklich dieselbe. Die ID von Liste mit den Werten jetzt ist dasselbe wie da oben. Okay? Selbe Speicherzelle, selbe Typ, alles gleich geblieben. Nur eben der Wert verändert. Das wären jetzt Mutable Data Types. Und von den Mutable Data Types braucht man oder haben wir dann eben auch mehrere. Zum Beispiel Sets. Set ist der englische Name für Menge. Zum Beispiel Listen und dergleichen mehr. Wir werden uns das genau anschauen. Aber nicht heute. Aber wir haben jetzt ein Beispiel für eine Mutable Data Structure, und zwar die Liste. So, und wie macht das jetzt Python genau? Steht hier. Wird diesen Variablen, diese Mutable-Variablen, im Schleifenrumpf, nicht im Schleifenrumpf, im Prozedurrumpf, ein neuer Wert zugewiesen, also im Unterprogramm ein neuer Wert zugewiesen, so wirkt sich das im rufenden Programm nicht aus. So ist die Wirkung trotzdem lokal. Das darf doch jetzt nicht sein. Sorry, es ist so. Aber benutze ich Funktionen wie Append oder Insert, das heißt, füge ich etwas ein, irgendwo in der Mitte, oder füge ich am Ende etwas dazu, oder greife ich über den Index zu, dann soll es doch sichtbar werden. Das ist jetzt schon ein bisschen viel auf einmal, ne? Also, weil das ein bisschen viel auf einmal ist, machen wir uns das genau klar. Kreativ, wie ich nun mal bin, habe ich jetzt ein zweites Unterprogramm definiert. Und das heißt Spiel 2. Okay? Hat viele Prints drin, hat aber vor allen Dingen genau diese Unterscheidungen drin, nämlich die Prints brauchen wir nur, um gleich genau zu verfolgen, was passiert. Ja? Und übrigens, das ist auch ein typischer Mechanismus, um Fehler zu finden. Also Prints einstreuen in den Code. Und die dann nicht rauslöschen, sondern auskommentieren. Das Rauslöschen erst dann machen, bevor sie es abgeben. So ein Tutor mag das nicht so gerne, da überall diese Prints drin. Ja? Aber während der Entwicklung bei Ihnen auf dem Computer ist das okay, nur auskommentieren. Also gleich in die erste Zeile einen Lattenzaun. Zack. Gut. Also, was macht denn diese Prozedur Spiel 2? Naja, die macht Print YX, das heißt, die printet die zweite und dann die erste. Naja, okay. Hast du ja mal richtig was gemacht. So, dann macht es Print ID von Y und ID von X. Naja, da sehen wir jetzt halt mal die Speicherzellen, wo das gespeichert ist. Naja, ist auch gut, aber ist nicht schwierig. Jetzt machen wir eine Veränderung. Und zwar keine vollständige Zuweisung, sondern nur eine Veränderung durch Indexierung oder Slicing, in diesem Fall Indexierung. Das würden wir jetzt als Veränderung im Gegensatz zu einer Zuweisung machen, obwohl beides mal ein Gleichheitszeichen gemacht wird. Aber genau an dieser Stelle müssen Sie das unterscheiden. Ja? Okay? Hier ist es eine echte Zuweisung an einem formalen Parameter. Während da oben ist es nur eine Veränderung eines formalen Parameters. Okay, ist der Unterschied, ich hoffe, klar. Dasselbe ist wie y.append, also ich füge 7 an. So, mit viel Mühe habe ich das Programm jetzt geschrieben und jetzt will ich es testen. Und das habe ich jetzt für Sie mal so ein bisschen simuliert. Das heißt, das ist mein Testprogramm, ich sage Liste gleich 1, 2, 3. Also die Liste besteht aus 3 Integerwerten 1, 2, 3. Und dann habe ich eine zweite Liste, die heißt Liste 10 und die ist 10 und 20. Okay, das sind ja nur Beispiele. So, und dann drucke ich mir mal die IDs aus. Lasse ich dieses Programm jetzt hier laufen, so kriege ich auf der Konsole jetzt das, was hier rechts auftaucht. Nämlich diese Werte. Ja? Sind IDs. Nehmen wir wie Ihr Personenkennzeichen auf dem Personalausweis. In Wirklichkeit wissen wir, es ist die Speicherzelle, aber das ist nicht wichtig. Ist eine ID. Gut. Die sind offensichtlich entstanden, als ich diese Zuweisungen gemacht habe. Eine neue ID entsteht immer, wenn ich eine Zuweisung mache. Gut. Es sei denn, wie bei Liste von 1, ich mache nur eine Veränderung. Ist keine Komplettzuweisung. Jetzt in der letzten Zeile rufe ich meine Prozedur Spiel 2 auf. Das heißt, hier rufe ich Spiel 2 auf. Erster Parameter, also ist Liste 10. Zweiter Parameter ist Liste. Liste 10 war 10, 20. Liste ist 1, 2, 3. Gut, schauen wir uns das mal an. Hier findet jetzt eine echte Verlagerung des Programmflusses statt. Also unten, bisher sind wir ja hier, eins nach dem anderen durchgegangen. Jetzt bräuchte ich eigentlich mehrere Bildschirme, um das ganz deutlich zu zeigen. Ich springe jetzt einfach hier oben rein und sage jetzt, beim Durchlauf passiert da oben was. Nämlich y wird ausgedruckt und dann x. Ja, das stimmt. Y ist 1, 2, 3 und x ist 10 und 20. Habe ich ja hier unten so gesetzt. Also als ersten Parameter hier Liste 10, das wäre x. X wird aber erst als zweites ausgedruckt. Da muss man manchmal durch diese Reihenfolge, muss man manchmal sich ein bisschen genau überlegen, was da ist. Aber eigentlich wird man das schon nachvollziehen können. Jetzt führen wir die erste Veränderung aus. Wichtig an dieser Stelle ist, das ist eine Veränderung, nämlich diesen y1, den formalen Parameter, zu verändern, nicht zu ersetzen. Es ist also keine Zuordnung, obwohl wir das Gleichheitssymbol benutzen. Das muss in Ihrem Kopf Klick machen. Es ist nur eine Veränderung. Wir behalten also die alte ID. Es ist an dem Platz gespeichert, wo die alte auch stand. Okay? Und das kontrollieren wir immer mit diesen IDs, sonst brauchen wir das gar nicht. Ja? Bei Append passiert genau dasselbe. Auch da keine Veränderung. Alte ID, genau dieselbe. Also auch die ID übrigens, die hier in dem für Liste ausgegeben war. Also nicht x und y, sondern für den aktuellen Parameter. Ja? Gut, und jetzt passiert die Zuweisung. Und siehe da, das Ding hatten wir bisher noch nicht. Also eine Zuweisung, Gleichheitszeichen, erzeugt tatsächlich eine neue Struktur zum Speichern, eine neue ID. Wir haben jetzt die alte und die neue. Gut. Und jetzt mache ich noch, das ist ja hier Print-ID und dann Print. Und siehe da, mein Unterprogramm ist fertig. Wodurch wird ein Unterprogramm abgeschlossen? Sie wissen das. Durch Return. Wo ist hier das Return? Habe ich weggelassen oder dadurch, dass es zu Ende gelaufen ist. Ist einfach durchgelaufen und damit ist fertig. Okay? Return brauche ich nicht, habe ich deshalb auch weggelassen. Ich will nämlich gar keinen Wert zurückgeben. Ja? Das schauen wir uns jetzt an. Genau darauf kommt es jetzt. Nur das kriege ich nicht alles auf ein Blatt. Nämlich jetzt am Ende dieses Programms, also nach diesem Aufruf, ich habe das durchgeführt bis hier, habe dann den Aufruf gemacht, habe mir das angeguckt, was in dem Unterprogramm stattfindet und mache jetzt weiter mit Printliste. Und siehe da, Liste ist jetzt verändert. Liste war, wer weiß das noch? War was ganz schwierig. Ja, das müssen Sie sich aber merken. Liste war 1, 2, 3. Ja, natürlich habe ich recht. Ups. Dankeschön. Also Liste war 1, 2, 3 und kommt jetzt zurück mit 1, 5, 3, 7. Wodurch die 5? Dadurch, dass ich indiziert in dieses Y eingegriffen hatte. In meinem Unterprogramm den formalen Parameter indiziert verändert habe. Also aber nur verändert, nicht eine Zuweisung gemacht habe. Bei Liste 10, das kommt unverändert heraus, obwohl ich eine Zuweisung gemacht hatte zu dem Parameter. Nämlich, also Sie müssen das wirklich verstanden haben, darum predige ich das so. Bei Liste 10 passiert was? Was mache ich denn? Liste 10 ist vom Aufruf her, der erste ist also x und ich mache x gleich 10, 11, 12 im Unterprogramm. Das war auch 10, 11, 12. Hier, an der Stelle. Aber jetzt im rufenden Programm keine Veränderung. Mit anderen Worten, in Python x in diesem Beispielprogramm jetzt wird mit dem aktuellen Parameter Liste 10 aufgerufen. Y wird mit dem aktuellen Parameter Liste aufgerufen. X wird in Spiel 2 ein neuer Wert im Rumpf zugeordnet. Also offensichtlich Liste 10 wird jetzt ersetzt. Das ist nochmal so Durchgang. Y wird im Spiel im Rumpf 2 verändert. Also ich hoffe, Sie haben jetzt rausgehört meine deutliche Unterscheidung zwischen Veränderung und Zuweisung. Zuweisung verändert die ganze Variable auf einmal. Ja? Dann, und das andere ist eben eine indexierte Veränderung oder durch eine Funktion wie Append. Liste im Rumpf heißt das ja Y, weil es ja ersetzt wird beim Aufruf. Exportiert diese Änderung ins rufende Programm. Also da verhält sich Python wie ein Call by Reference. Aber, und nicht aber, sondern weil auch die ID dieselbe bleibt. Okay? Und Liste 10 im Rumpf verändert sich halt nicht, sondern verhält sich wie ein Call by Value. Nochmal alles zusammengefasst, und das ist jetzt das, was Sie sich merken müssen. Das Schlüsselwort define realisiert beides, Funktionen und Prozeduren. Funktionen haben immer das Schlüsselwort return. Dahinter, nicht in Klammern, weil es ein Schlüsselwort ist, keine Funktion, bestimmte Werte oder Ausdrücke. Python nutzt zur Parameterübergabe Call by Object. Und Call by Object ist nur ein Name, ist für unmutable Variablen, also für alle, die wir bisher kennen. Strings, Integer, Floats, ist das ein Call by Value, also die sichere Variante. Und für mutable Variablen kommt es auf die Art der Veränderung an. Mache ich eine echte Zuweisung, so wirkt das nur lokal im Unterprogramm. Keine Wirkung nach außen. Werden aber Veränderungen im Place durchgeführt, dadurch, dass ich einzelne Indexwerte verändere oder dadurch, dass ich was anfüge oder was dazwischenfüge, was auch immer diese Struktur gerade zulässt, so wird das, diese Veränderung exportiert. So, und Veränderungen kann man zur Parameterrückgabe wie bei Call by Reference benutzen. Krömke, warum präsentierst du uns denn eine so komplizierte Ja, ich kann nur sagen, weil die Leute sich entschlossen haben, das so zu definieren. Und sie haben jetzt heute eine Sache ist verändert, sie haben drei Quiz zu diesen ganzen Verhalten. Zu ihrer eigenen Sicherheit machen Sie diese drei Quiz. Weil Sie müssen es verstanden haben, sonst können Sie ein bisschen raffiniert programmierte Python-Code nicht verstehen. Das ist ja was ganz Wichtiges. Sowas, da kommt man ja nicht ohne weiteres drauf. Ja? Aber Python sagt sich halt, okay, solange es irgendwie sinnvollerweise geht, nutze ich den sicheren Weg. Da gehe ich den sicheren Weg und mache Call by. Was ist der sichere Weg? Call by Value. Weil da findet grundsätzlich kein Export nach außen statt. In dem Fall, wo es performancemäßig große Auswirkungen hat, da lasse ich es zu. Aber nur in ganz wohl definierten Fällen, sodass es für Sie als Programmierer auch leicht erkennbar ist, wann kann da ein Fehlerexport stattfinden. Und zwar immer nur dann, wenn ich Veränderungen in Place ausgeführt habe. Und das würde man immer nur dann machen, wenn ich sehr große Datenstrukturen habe, wo ich nicht möchte, dass diese echt kopiert werden. Ja? Gut. Naja, ob das jetzt wirklich so ganz verstanden ist, wage ich noch zu bezweifeln. Aber ist nicht schlimm. So, jetzt noch ein paar weitere Ausführungszeichen. Ein paar weitere Varianten. Das kennen wir auch von anderen Programmiersprachen. Ich kann den Parameterwerten bei der Definition Default-Werte zuordnen. Das nennen wir dann Default-Parameter. Das heißt, da ist ein Wert vorgegeben. Das mache ich einfach, indem ich in der Definition hier zum Beispiel für z gleich 42 schreibe. Z hat jetzt den Default-Wert 42. Das heißt, gebe ich z nicht an, ist der 42. Ich kann aber den dritten Parameter angeben, dann ist der das, was ich da angebe. Also es ist wirklich ein Default-Wert. Vorteil ist, ich muss ihn nicht immer schreiben. Ja? Deshalb benutzt man es auch. Eins ist wichtig, diese Default-Werte, da könnte jetzt auch wieder anstelle von 42, wir wissen ja, das ist die Antwort auf alles, könnte dann ganz komplizierter Ausdruck stehen. Das wird aber nur zu dem Zeitpunkt ausgewertet, wenn die Funktion definiert wird. Nicht bei jedem aufrufen. Das ist etwas, was man noch wissen muss. Und all diese Sachen, die man wissen muss, genau die werden in den Quiz Zug um Zug behandelt. Und zwar so, bis das reingeht in Ihre Birne. Weil ich weiß, Ihr Schädel ist hart und da muss man eben hin und wieder nachdrücklich wirken. Also es ist hier jetzt so vorgeführt, die Fein Fu, XY, Z gleich 42, Print XY, rufe ich Fu auf mit 3,5, obwohl die Anzahl der Parameter nicht gleich ist, ist ja weniger, aber Z ist ein Default-Parameter, funktioniert das und ergibt aus 3,542. Genau das, was wir haben. Ich kann es aber auch verändern, ich kann Fu 3,5,1 ausdrücken und ergibt aus 3,5,1. Ich kann Fu 3,5 ausdrücken und ergibt wieder aus 3,542. Ja, also der Default-Parameter bleibt, wurde aber nur einmal ausgewertet. Da müsste ich auch eigentlich noch ein Beispiel zu machen. Jetzt gibt es noch eine Variante. Als erstes hatten wir die Positionsparameter. Jetzt als zweiten hatten wir Positionsparameter mit Default-Wert, Default-Parameter. Und jetzt haben wir noch Schlüsselwortargumente. Also Parameter, die einen Namen haben. In diesem Fall Example. Also diese berüchtigte Funktion Fu hat jetzt als dritten Parameter eine Sache, die Example heißt. Und jetzt kann ich beim Aufrufen, wenn das so benannt ist, Example gleich 3 schreiben. Also beim Aufruf. Ich könnte da auch einfach 3 hinschreiben, das würde auch funktionieren. Aber manchmal ist es gut, das so zu schreiben, weil ich dem Leser einen Hinweis gebe, welcher Parameter wird denn jetzt verändert. Weil sonst muss er immer die Definition des Unterprogramms vor sich liegen haben. Hat er das nicht, weiß er ja nicht, in welcher Reihenfolge welche Parameter stehen. Das würde ich hiermit durch die Benamung verändern. Nutzt man an der einen oder anderen Stelle. Übrigens ist es dann auch so, wenn ich Namensparameter habe, dann kann ich auch mischen. Das sehe ich jetzt hier. 5 Example gleich 42. Ja, ich kann das also nach vorne ziehen. Ich muss nicht in der Reihe der Positionsparameter vorgehen. Aber wenn ich Positionsparameter habe, das sind die normalen, die wir benutzen, dann müssen die immer am Anfang stehen. Diese in der Definition. Diese Namensparameter können nur hinten stehen. So, und dann gibt es noch etwas, was wir jetzt heute nicht besprechen. Also es gibt tatsächlich etwas, was wir heute nicht besprechen. Und das sind Parameter der Form Stern irgendwas oder möglicherweise sogar stotternd Stern Stern. Das ist auch noch eine Möglichkeit, aber all diese Varianten werden sehr selten genutzt. Und ich würde auch sagen, lassen Sie die Finger davon. Ich erkläre es natürlich irgendwann mal, aber nicht jetzt damit anfangen. Das sind nämlich Konstrukte, um etwas zu übergeben, was eine nicht bekannte Anzahl von Argumenten hat. Also nehmen wir mal an, Sie lesen irgendwie von der Tastatur eine Liste ein, wissen aber nicht, wie viele Elemente in der Liste der User eingibt. Dann wollen Sie das aber auch an eine Prozedur übergeben. Sie wissen aber nicht, wie lang sie ist, das ist aber richtig Käse. Ja? Also müssen Sie da irgendwas machen und dann gibt es so ein Konstrukt mit Sternname. Und man kann auch Sternsternname machen, da ist das dann teilweise benannt, nämlich dadurch, dass ich da ein Directory benutze. Aber dazu müssen wir erstmal Directory besprechen und so weiter und so weiter. Jetzt gibt es noch, eine weitere interessante Ja, eigentlich fast Erschwernis bei Python. Man kann nämlich Funktionen eigentlich umbenennen. Einfach, ja, das sieht schon sehr trickreich aus, ne? Ich habe Spiel, so wie ich es eben auch hatte, definiert, xy, x ist hallo, print xy. Und dann sage ich, okay, Spiel, wenn ich das so eingebe in der Konsole, dann sagt er mir, ist eine Funktion an der und der Stelle. Okay, prima. Jetzt sage ich, irgendeine Variable sei gleich, irgendeine Name sei gleich Spiel. Okay, und siehe da, ich kann es jetzt genauso aufrufen wie Spiel. Also das ist prima dazu geeignet, jeden Leser dieses Programms zu verwirren. Der weiß am Ende garantiert nicht mehr, was los ist. Okay. Funktioniert ganz genauso. Und wenn Sie jetzt sagen, ist das genau dasselbe? Ja, dann sagt er sogar, das ist genau dasselbe. S und Spiel ist genau dasselbe. Ist nämlich diese Funktion. Sie wissen das, weil Sie können sich natürlich mal vertun. Aber bitte nie absichtlich und vorsätzlich nutzen. Ja? Diese Umbenennung von Funktionen. Mit einmal heißt Sinus Cosinus und Cosinus heißt Tangens. Und wenn Sie jetzt wirklich Ihren Mathelehrer noch auf die Palme jagen wollen, dann mit diesem Trick. Aber ich muss es Ihnen ja sagen, weil es mal versehentlich passieren kann, ja, und Sie dann überhaupt nicht zurechtkämen was, oder verstehen könnten, was denn da passiert. Das ist so. Okay. So, und damit haben wir eigentlich eine Stelle erreicht, wo ich Ihnen noch ganz viel zu sagen hätte. Wie lange haben Sie denn heute Zeit? Wir machen es Montag fertig. Wir haben heute aber sehr, sehr viel besprochen. Und es sind eine ganze Menge wirklich knackiger Konzepte da drin. Gerade diese Unterprogrammkonzept in Python möchte ich unbedingt, dass Sie das total verinnerlicht haben. Das heißt, in welcher Gelegenheit nachts auch immer anklicken, Sie träumen, Sie sagen alles richtig zum Unterprogrammkonzept. Nichts Falsches. Und dazu die innige Bitte, machen Sie die Quiz. Im Moment steht nur eins drin. Ich hoffe, dass morgen das zweite kommt und vielleicht Sonntag das dritte. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen 11.11. 11.11. ist Martinstag. Heute Abend ganz essen. Und was noch? Party machen, weil Karneval beginnt. Bis dann. Ciao.